herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Recht ordentlich. Wir sind ein Jurist und ein Politikwissenschaftler, die sich über verschiedene politische und rechtliche Phänomene unterhalten. Ja, und meine Eingangsfrage für unsere heutige Folge, lieber Daniel, ist eigentlich die Frage, wie deine Söhne ihre Ziele erreichen, wenn sie zum Beispiel was von dir wollen. Das ist ja ein interessantes Phänomen. Kinder wollen ja auch Interessen vertreten. Wie tun sie das eigentlich? Wie setzen sie sich bei dir durch, wenn sie zum Beispiel eine Taschengelderhöhung wollen oder ein neues Handy wollen?
Hallo lieber Thomas, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Hallo liebes Publikum, wenn ihr uns zuhört. Wer es noch nicht weiß, ich habe ja drei Söhne. Und
ja, dann hast du es schwerer als ich. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Das ist etwas einfacher, glaube ich.
Ja, ob einfach, weiß ich immer nicht, oder schwieriger, aber zumindest, was deine Frage angeht, da arbeiten sie sehr kooperativ miteinander. Ab und zu haben wir das natürlich nicht, wo sie sich auch untereinander austricksen oder wo sie genau Wert darauf legen, dass jeder auch immer komplett gleich behandelt wird, wo zum Beispiel genau abgezählt wird, wie viel Gummibärchen jeder bekommt oder so. Also da gibt es einen absoluten Gleichheitsgrundsatz untereinander, der dann so weit ausgelebt wird, dass drei Schüsseln hingestellt wird und einzeln gezählt wird, wie viel jeder bekommt. Also das ist äußerst ausgeprägt an der Stelle. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, nehmen wir ein neues Handy oder nehmen wir eine Situation, wo sie Taschengeld erhöht haben wollen oder Geschenke haben wollen. Gerade für mich immer typischerweise so die Weihnachtszeit ist da immer so ein ganz tolles Paradebeispiel. Also wir sind in der Zeit, wo sich anbahnt, dass es wieder um Geschenke gehen könnte. Und da stellt sich heraus, dass nicht alles machbar sein soll. Also dass wir da auch dabei sind, Grenzen zu ziehen und zu sagen, es kann nicht alles geben. Aber dass dann tatsächlich Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, die ich den Rest des Jahres nicht vorfinde. Das ist relativ amüsant zu sehen ab und zu. Wenn ich in der normalen Jahreszeit fragen würde und sagen würde, mach die und die Aufgabe, kommt zumeist ja gleich. Also ganz sozusagen ablehnend ist oft nicht der Fall. Man merkt aber, dass es eher widerwillig erfolgt oder sozusagen auch auf Drängen und manchmal auch nicht gern gemacht wird. Und das wandelt sich komplett, wenn wir in so eine Phase laufen, wo es dann dahin geht zu sagen, ja, es steht im Raum, dass Wünsche erfüllt werden könnten, dann ist eine absolute Hilfsbereitschaft zu sehen. Also wenn man sagt, okay, ihr seid jetzt dran mit Geschirrspüler ausräumen, irgendwas anderes zu tun, dann wird das sofort oft erledigt und dann ist das eine viel höhere Bereitwilligkeit, die da existiert. Und das folgt natürlich zur Freude von uns, die den Auftrag faktisch rausgeben, wenn das sofort und ganz schnell auch erfüllt wird und dann vielleicht auch mal gefragt wird, was wäre denn noch zu tun? Also das sieht man sonst eher selten. Und das tritt tatsächlich natürlich vor Nikolaus auf und vor Weihnachten nochmal ganz explizit auch, wenn dann tatsächlich eigene Wünsche bestehen. Ja, wie ist bei dir?
Ja, bei mir ist es eigentlich so, dass die Kinder sehr hartnäckig sind. Also ich würde das jetzt gar nicht festmachen an Weihnachten oder Nikolaus, sondern dass sie tatsächlich hartnäckig Dinge einfordern und so lange uns bearbeiten oder mich bearbeiten, bis ich dann so weich bin, dass ich nachgebe. Ja? Manchmal ist es auch ein Kompromiss. Wir hatten den Fall unseres Sohnes, der gerne einen Hund haben wollte, als er noch kleiner war. Und wir haben dann so lange mit ihm verhandelt, bis aus dem Hund ein Wellensittich geworden ist.
Okay.
Und das war dann auch in Ordnung, also hier Verhandlungsposition. Aber er hat uns natürlich durch sein permanentes Insistieren darauf, dass er jetzt ein Haustier haben möchte, am liebsten einen Hund, doch weich geklopft.
Also Verhandlungsstrategie.
Verhandlungsstrategie,
genau. Das ist natürlich auch interessant, das sehe ich bei uns auch häufig, wenn es um Erhöhung von Taschengeld geht, dass da Verhandlungsstrategien entwickelt werden. Da ist immer interessant zu sehen, sind sie eher auf dem sozialen Bereich oder sagen wir so, dass sie das sehr, sehr zart angehen und Stück für Stück auch sehen, oder kommt da die Keule und wird gleich groß gefordert und dann geht es zu wie auf dem Bazar, wo dann eben auch richtig verhandelt wird. Also das sind verschiedene Aspekte, wobei der Jüngere von den Älteren extrem gelernt hat an der Stelle.
Ja.
Das ist, ich weiß nicht, ob du das auch so verzeichnen kannst, dass das tatsächlich sehr schnell erkannt wird, welche Strategie führt zum Erfolg. Und die wird mir direkt angenommen. Egal, ob das eine Strategie ist, die wir als Erwachsene gut oder nicht gut finden, sondern einfach wird auf die Erfolgschancen geschaut.
Ja, ich meine, das, was wir da im Kleinen erleben, in den Familien erleben, und das ist ja etwas, was eigentlich in allen Familien vorkommt oder in allen sozialen Gruppen eigentlich vorkommt. Diese Frage, wie kann ich eigentlich meine Interessen durchsetzen und vertreten? Das haben wir ja im Prinzip auch in der großen Gesellschaft. Also wir haben in der großen Gesellschaft im Moment ja verschiedene Dinge, die versucht werden durchzusetzen, wie zum Beispiel die Klimakleber, ne? Also die letzte Generation, die sich irgendwo hinklebt oder die Denkmäler beschädigt. Auf der einen Seite, wir haben aber auf der anderen Seite auch Streikdrohungen, zum Beispiel gerne von der Bahngewerkschaft. Ja, zu Weihnachten soll es wieder Streiks geben, wird gedroht. Ist das legitim, dass eine kleine Gruppe der Mehrheitsgesellschaft durch zum Beispiel Streik oder durch das Festkleben auf der Straße ihren Willen aufdrängt?
Das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Ich würde die noch in einem etwas größeren Kontext mitstellen, mit dem Willen aufdrängen. Wie wirkt sich das aus auf die breite Menge? Denn das, was wir gar nicht so richtig sehen, ist natürlich, dass Willen aufdrängen auch in anderer Form geschieht. Ja, wir sind ja immer dabei, sozusagen zu schauen, gegenüber wem will ich denn etwas erreichen? Und da sind wir hier typischerweise auch hier beim Gesetzgeber oder bei Tarifverhandlungen oder bei sozusagen Bestimmungen, die als Ausführungsbestimmung irgendwo umgesetzt werden sollen. Und da haben wir meines Erachtens ganz verschiedene Bereiche des Einwirkens. Ja, und da muss man sagen, da hat sich viel verändert auch. Und da können wir, denke ich, in unserer heutigen Folge auch vertieft auf bestimmte Handlungsarten eingehen. Wir dürfen aber auch nicht wegschauen hinsichtlich Handlungsbeeinflussung, die wir gar nicht so wahrnehmen. Mhm. Die einfach durch Gruppen erfolgen, die sich, bleiben wir mal in Berlin, beim Gesetzgeber, beim Bundestag dort angesiedelt haben, rund um Friedrichstraße und was man alles in Mitte vorfindet, haben sich so viele Büros gebildet, wo einfach Lobbygruppen, Unternehmen, Steuerungen, dort Vereine gründen oder in welcher Form auch immer und dann aktivst auf die Politiker, die die Entscheidungen im Bundestag hinsichtlich Gesetzgebungsverfahren treffen, einwirken. Und diese Art würde ich nicht außen vor lassen wollen, weil die sehr, sehr effektiv sind, aber von der breiten Masse nicht wahrgenommen werden. Ja. Und dann haben wir die, die du geschildert hast, die ich auch sehr interessant finde zu besprechen mit dir heute, die so Auswirkungen haben auf uns Otto-Normalverbraucher, wie ich immer sage, um ihre Ziele durchzusetzen. Die Streikenden. Und da haben wir in den letzten Jahren neben der Bahn, die wir oft haben, die Piloten und Flugbegleiter sehr oft. Und wir haben natürlich auch den öffentlichen Dienst, in dem wir uns ja auch befinden, wir beide, die in bestimmten Bereichen tatsächlich auch ganz markante Streikpunkte gesetzt haben, die uns dann auch persönlich treffen, sei es der Kindergarten gewesen.
Ja, oder die Schule.
Ja, Schule ist natürlich immer schwierig, weil Beamte, Lehrer immer nicht streiken konnten.
Bei uns streiken dann alle angestellten Lehrer an der Schule und dann fällt natürlich Unterricht aus.
Mhm. Also das zum Beispiel auch mit. Also da würde ich gerne unterscheiden. Und vielleicht bilden wir uns einfach kleinen Gedanken zu der ersten Gruppe, zu den Lobbyisten, die es tatsächlich eben in einem bestimmten Maße gibt und die meines Erachtens vielleicht gerade auch bei uns in Deutschland eine große Chance haben, unter der Tischdecke zu agieren, ohne dass wir das merken. Und wir fragen uns ganz oft, wie kommen bestimmte Gesetze zustande und dann einfach auf Nachfragen herauskommt, okay, die sind geschrieben worden oder haben Lobbygruppen sich mit beteiligt. Und die haben dann bestimmte Einflussnahmen gewonnen.
Also ja, besonders heikel da, wo Lobbygruppen ganze Gesetzestexte schreiben, ne, wie es in der letzten Wahlperiode rausgekommen ist. Ne. Das ist schon ein Problem und der Bundestag hat das ja gelöst durch das Registergesetz. Ja. Lobbyisten müssen sich ja registrieren und müssen jetzt auch jeden einzelnen Schritt nachweisen, wo sie, wie sie auf die Verwaltung, auf die Ministerialverwaltung und auf die Abgeordneten des Deutschen Bundestages eingewirkt haben. Also da gibt es, glaube ich, einen Schritt der Verbesserung, aber insgesamt ist es natürlich problematisch, wenn diese, wie du sagtest, unter der Tischdecke das passiert und man nicht nachvollziehen kann, wo in welchem Gesetz Einfluss genommen worden ist. Ich will aber erinnern, dass es ja nicht nur Lobbyverbände gibt, die von den großen Unternehmen sind und die einen erheblichen Einfluss haben. Also dass wir zum Beispiel aus meiner Sicht noch keine 130 auf Autobahnen haben, hat was natürlich mit dem Bundesverband der deutschen Autoindustrie zu tun, ja, der sehr viel Einfluss hat. Bis vor kurzem war dort ein ehemaliger Verkehrsminister, sozusagen der Präsident, ja, Herr Wissmann. Es gibt aber auch Lobbygruppen, die ja durchaus auf der Seite, in Anführungsstrichen, der Guten sind. Ja, also zum Beispiel Umweltschutzorganisationen oder Entwicklungsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, die genauso in Berlin Lobbyarbeit machen und versuchen, Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen. Also das darf man nicht vergessen. Und was aus meiner Sicht auch nochmal wichtig ist, ist, dass Lobbygruppen natürlich eine wichtige Expertise einbringen. Das, was der Bundestag und was die Ministerialbürokratie oft gar nicht hat an Expertise, bringen diese Gruppen ein. Aber dafür ist es natürlich wichtig, dass man sieht, wo nehmen die Einfluss, wie nehmen die Einfluss und welche Geldflüsse strömen eigentlich wohin.
Ja, das finde ich fast mit am wichtigsten. Aber da gebe ich dir völlig recht, da bin ich bei dir. Wenn man das unter dem Aspekt sieht, dass das auch eine ich sag mal, eine Kenntnisfunktionsübermittlung mit ist. Das heißt, die wissen genauer Bescheid in bestimmten Bereichen als tatsächlich Politiker, die manchmal vielleicht auch wirklich weit weg sind in den Bereichen und gar nicht Experten sein können. Und dann kommt die Expertise von Lobbygruppen. Ja. Was aber wichtig an der Stelle ist, ist, dass wir meines Erachtens dort keine Ausgewogenheit haben, dass dort tatsächlich finanzielle Mittel und Ausstattung von den Lobbygruppen und Einflussnahmen über Veranstaltungen und Pseudokongresse da eine große Rolle spielt. Und bestimmte Bereiche, du hast gesagt, die Guten, die Umwelthilfe, aber eben auch andere, ich sage immer, Verbraucher sind tatsächlich ganz oft auch wenig vertreten oder bestimmte andere Gruppierungen, die eben nicht diese finanziellen Mittel mit reinstecken können in solche Expertisen oder in solche Expertenrunden und dann nicht vertreten sind. Und die, deren Stimme und deren Gewicht ist wahrscheinlich meines Erachtens auch an vielen Stellen zu klein, sodass wir auch wiederum über unausgewogene Gesetzgebung dann reden müssen. Und da gebe ich dir recht, wir werden das nicht ändern können an den Stellen, aber Transparenz ist meines Erachtens das Wichtigste, dass wir zumindest sehen, aus welchen Bereichen kommen welche Einflussnahmen. Und da ist das Registergesetz meines Erachtens viel, viel zu offen gehalten, viel zu wenig, was dort tatsächlich dann auch bekannt gegeben werden muss, in welchem Umfang. Wie gesagt, da sind wir ein Entwicklungsland, was das angeht, nach wie vor auch mit der gesetzlichen Bestimmung. Wir tun so, als ob wir einen Schritt in die richtige Richtung machen, aber am Ende will das gar keiner so wirklich, nämlich diese Offenlegung der tatsächlichen Einflussnahme. Und das macht mich ein bisschen traurig, dass wir da durch den Gesetzgeber im Bundestag, der eigentlich genau dahin gehen sollte, sich selber auch zu regulieren, nicht in die Maßnahmen gehen und zu sagen, ganz klar offenes Transparenz- und Lobbyregister geführt, welche Vereinigung hat wobei, durch welche Treffen, durch welche Veranstaltungen, durch welche Geldelemente, Spenden, was auch immer, in irgendeiner Form Einfluss genommen auf eine bestimmte Entwicklung. Und das finde ich extrem wichtig. Und da kommen wir zu der zweiten Gruppe und dann sind wir zum nächsten Teil schon, weil wir Lobbygruppen vielleicht auch gar nicht ausschließen wollen. Aber was machen wir mit den Gruppen, die nicht an diese Stellen kommen? Und wie gehen wir mit denen um und welche Mittel haben die in der Hand? Und da sind wir tatsächlich beim nächsten Punkt.
Ich würde noch gerne eine Sache zu dem Lobbyregister sagen. Ich würde da jetzt das gar nicht so negativ sehen wie du. Ich würde da erstmal ein, zwei Jahre abwarten, wie sich das entwickelt und welche Schlüsse man dann aus den Angaben, die die Lobbyverbände und aber auch die Abgeordneten machen, mit wem sie sich wann wie treffen, welche Schlüsse man daraus ziehen kann. Also da wäre ich erstmal zurückhaltend dann mit der Kritik, was das angeht und würde es erstmal abwarten. Und das andere, aber ich glaube, wir können feststellen, dass das schon Lobbyismus jetzt grundsätzlich nichts Schlechtes ist, sondern für eine plurale Demokratie eine wichtige Möglichkeit der Expertise und Einflussnahme ist. Ja, was machen wir mit den Leuten, die im Prinzip nicht rankommen? Ja? Die haben natürlich politische Parteien zum Beispiel, die eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen oder aber durch Proteste Einfluss zu nehmen, die dann natürlich jetzt nicht unbedingt diejenigen treffen, die die Gesetze machen, sondern diejenigen treffen, die mit der Gesetzgebung gar nichts zu tun haben. Also ich nenne mal die Klimakleber, ja, die Autobahnen blockieren, die Denkmäler beschädigen und so weiter, und die damit im Prinzip ja versuchen, Aufmerksamkeit für einen Bereich zu finden, bei dem alle sagen, ja, das haben wir verstanden, das ist richtig, aber aus Sicht der Klimakleber nichts machen.
Da komme ich aber zu der Frage, welche Methodik wirkt sich wie aus? Und ich halte das Gesamte tatsächlich für völlig kontraproduktiv, weil ich immer den folgenden Ansatz grundsätzlich vertrete. Wenn ich etwas erreichen möchte, möchte ich überzeugen und möchte Menschen hinter mich bringen, die genau das inhaltlich vertreten, die sich dann zu einer Bewegung entwickeln und sagen, ja, wir wollen was tun. Ja, sei es, ja, Petitionen sind nicht wirklich hilfreich, aber sei es durch Zusammenkünfte, durch Demonstrationen, durch andere Handlungsstränge, die vielleicht noch offen stehen, sei es durch direkte Einflussnahmemöglichkeiten. Also eine Protestform, die dazu führt, eine Massenbewegung zu sein. Alle Leute sehen das Thema, alle Leute kommen mit und alle Leute sind damit einverstanden und wählen am Ende natürlich auch entsprechend, weil wir die Überzeugungskraft haben. So, und das sehe ich deshalb kontraproduktiv bei den Klimaklebern, weil das genau nicht passiert. Also ich muss sagen, wenn ich im Stau stehe, ich habe es Gott sei Dank noch nicht selber direkt erlebt, würde ich auch wütend sein und würde das sagen, was macht ihr denn? Ja, ihr trefft doch die völlig Falschen an den Stellen und das muss euch doch bewusst sein und damit seid ihr doch nicht zielführend, sondern aus dem Grund bin ich sauer und wenn ich sauer bin, dann unterstütze ich euch nicht.
Mhm. Also ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli, ich sehe es im Prinzip genauso wie du. Ich verstehe diese Protestform auch rational, aber nicht emotional. Also rational muss man einfach sagen, dass die Klimakleber natürlich ganz ausdrücklich keine Partei sind und keine Bewegung sind, sondern im Grunde genommen wirklich nur eine Protestform. Und die darauf abzielt, diejenigen, die verstanden haben, wo das Problem ist, zum Handeln zu zwingen. Also es geht denen gar nicht darum, Mehrheiten zu finden, weil sie, glaube ich, der Meinung sind oder weil sie, wie sagen sie, überzeugt sind, dass die Mehrheit das Problem verstanden hat. Also jetzt zum Beispiel die Bestimmung vom Bundeskanzleramt, Olaf Lügt. Ja, wer lügt, der weiß die Wahrheit, der sagt absichtlich was Falsches. Also sie sehen, die Regierung hat im Grunde genommen das Problem verstanden, handelt aber trotzdem nicht. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn eine Regierung zum Handeln bringen, die ein Problem verstanden hat, aber wider besten Wissens nicht handelt.
Das ist gut. Aber schaffe ich das damit? Schaffe ich das damit, jemanden zum Handeln zu bringen, der, wo ich das einfach mit einer Handvoll von Leuten durch diese Form von Sachbeschädigung, von so ist jetzt der Übergang zu einer neuen Form festzustellen, meines Erachtens. Mhm. Das heißt, allein das Festkleben vom Autoverkehr, da wird sich vielleicht irgendwann auch abgewendet werden und dann gibt es was Neues. Jetzt sind sie dabei, Dinge zu beschädigen. Mhm. Statussymbole bei uns. Mhm. Sei es, was hatten wir? Brandenburger Tor, wir hatten jetzt die Weltzeituhr, genau.
Ostberlin.
Ja, also solche Elemente zu beschädigen, bewusst zu beschädigen, wo auch wirklich jeder sagt, warum macht ihr das? Was ist sozusagen euer Ziel damit? Und glaubst du im Ernst, auch unter völlig losgelösten emotionalen Aspekten, sondern rein rational, dass das zu einer Drucksituation führen kann, wo sich Politiker oder wo alle Entscheidungsträger sich anders entscheiden werden? Dass das in irgendeiner Form zielführend ist?
Nein, glaube ich nicht. Nee. Aber es ist eine Form von Erpressung, es ist eine neue Form von Protest. Und ich halte die nicht, also ich halte sie am Ende nicht für zielführend. Sie wird nicht das Problem lösen. Aber die anderen Protestformen führen ja auch nicht zur Lösung des Problems. Also wir haben ja Fridays for Future mit großen Demonstrationen, also in ganz Deutschland, mit Hunderttausenden auf der Straße, hat ja im Prinzip auch nicht zu einer grundsätzlichen Veränderung des Handelns geführt. Ja.
Ich weiß nicht. Also ich glaube tatsächlich, das wird unterschätzt. Ich glaube tatsächlich, zumindest ein ganz wesentliches Element ist erfolgt dadurch, nämlich eine Bewusstseinsfeststellung. Also in unserem Bewusstsein ist die Bewegung da, ist das die Thematik weit vorn, mhm, und ist die, ich sag mal, die Inhalte, die dadurch gesetzt wurden und die auch am Freitag immer, ja, mit nochmal pointiert hingewiesen wurde oder in Demos aufgenommen wurden, ist es viel mehr verankert als vorher. Und das ist ein Aspekt, der vielleicht auch bei vielen einfach Schritte braucht, um dann die Handlungen eben noch wahrzunehmen und selber mitzumachen und selber da auch was zu tun. Aber ich glaube tatsächlich, dass das sehr erfolgreich ist.
Ja, aber nicht so schnell, wie wir es brauchen. Das ist das Problem. Und wenn wir dann sehen, wir haben ja in der Bundesregierung eine Gruppierung, die sehr stark das Thema Klimaschutz und Energiewende auf die Fahnen geschrieben hat. Und wir sehen, dass diese politische Bewegung, die Grünen, ganz stark in der Defensive sind und mit den Punkten, bei denen sie vorgeprescht sind, auf die Nase gefallen sind. Weil das der, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber weil das der Mehrheit der Bevölkerung nicht gepasst hat.
Bin ich mir nicht sicher. Also da glaube ich eher daran, dass das einfach eine schlechte Beratung und schlechte Kommunikation war. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man das in einer anderen Form, in einer anderen Kommunikationsform, in einer offeneren Diskussion, einen Diskurs gewählt hätte, eine Gleichstellungsart, dann, dass die Leute leichter davon auch überzeugt worden wären. Ich glaube einfach, dass die Art und Weise des pädagogenhaften mit einer gewissen Über-Unterordnungsansprache erfolgt ist und dass das die Leute abgeschreckt hat. Dass sozusagen immer gleich eine Art von Sanktionierung hinterher immer mit kommuniziert wurde. Wenn das nicht so kommt, dann müssen wir uns was sozusagen Bestrafung oder Erhöhung von Preisen oder alles solche Aspekte mit einfallen lassen, anstatt tatsächlich ausgewogene Konzepte zu machen, wo man auch Bevölkerungsschichten mitnimmt, die eben sich nicht jede Umstellung auch leisten können, sondern zu sagen, wir machen ganz gezielt Schritt für Schritt die Umstellung so, dass wir eben wirklich auch Geringverdiener mitnehmen in dem Wandel, Fördermittel wirklich aufstellen und das auch so entsprechend kommunizieren, ja. Wenn man das jetzt gerade auch wieder sieht mit den Heizungen, die Diskussion, die Umstellung, die Wärmepumpendiskussion an der Stelle, das ist eine Vermittlungssache gewesen, meines Erachtens ganz klar. Wenn ich das anders kommuniziert hätte, viel deutlicher auf Förderrichtlinien gegangen wäre, viel deutlicher das versucht hätte zu sagen, wir nehmen alle mit, wir machen eben dort eine Spezialisierung auch für Umstellungsarten, die belastungsneutral für Geringverdiener erfolgen, dann hättest du viel mehr Erfolg gehabt. Das haben die im Hintergrund versucht, aber eben nicht kommuniziert. Ja. Und deshalb ist die Ablehnung meines Erachtens so groß.
Ja. Das ist auch nochmal, das wäre auch ein Thema für ein Gespräch zwischen uns, die Frage der Kommunikation zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern und zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern. Ich will mal nochmal zurück zu den Klimaklebern und zu den Fragen von Protesten, beziehungsweise von der Frage, wie kann ich eigentlich Einfluss nehmen auf Politik? Und da frage ich mich gerade, was ist denn da eigentlich der Unterschied zwischen den Klimaklebern und den Lokführern, die vor Weihnachten in den Bahnstreik gehen und Tausende von Menschen, die zum Beispiel zu ihren Familien wollen, auf der Straße stehen lassen, buchstäblich am Bahnhof zurücklassen? Ja, was ist da eigentlich der Unterschied? Die Leute, die da in den Zügen sind, können ja auch nichts dafür, dass die Bundesländer oder dass die Deutsche Bahn die Gehälter nicht erhöht.
Ja, das ist eine gute Frage, da hast du recht. Wenn du so unter diese Frage stellst, ist die Auswirkung eines Streikes schon sehr groß auf die großen Mengen. Und das haben wir auch schon gesehen, immer wieder. Wobei bei uns historisch gesehen der Streik natürlich als legales Arbeitskampfmittel anerkannt ist. Mhm. Für bestimmte Bereiche, für uns Beamte nicht oder für bestimmte Bereiche eben nicht, aber ansonsten ist der Streik anerkannt, historisch gewachsen, um die Arbeitnehmerrechte durchzusetzen.
Ich kann es ja verstehen, wenn man sagt, ich streike jetzt mal das Stahlwerk, um damit der Arbeitgeber jetzt endlich mal sieht, er verdient ohne uns kein Geld und er soll uns jetzt mal am Gewinn beteiligen. Das kann ich verstehen. Aber bei der Bahn? Da werden ja nun gerade die Leute getroffen, die nichts damit zu tun haben. Und die Leute, die das damit zu tun haben, werden von diesen Streiks überhaupt nicht betroffen, weil die sitzen brav in ihren, also ich sag's jetzt mal populistisch, brav in ihren Chefsesseln und kriegen große Entschädigungen, wenn sie die Stelle wechseln.
Ja, natürlich durch den Streik habe ich riesige Ausfälle an Kunden. Die Kunden sorgen dafür, dass Gelder reinkommen durch die Bezahlung von Zugtickets. Und wenn keine Züge fahren und die bestreikt werden, zahlt natürlich auch keiner Zugtickets. Also habe ich einen riesen wirtschaftlichen Ausfall. Und allein mit der Drohung des wirtschaftlichen Ausfalls und der Auswirkung auf das Unternehmen habe ich das Druckmittel. Andererseits ist es ja auch kein Druckmittel. Und das heißt, wenn ich sage, ich streike eine Woche, ist der Ausfall so riesig, dass einfach bloß ein Ökonom da sitzt, rechnet drum und stellt fest, oh, mein Gewinn reduziert sich um die und die Summen. Wenn wir das noch länger machen, dann wird es kritisch, okay, wenn wir denen 500 Euro zusätzlich zahlen, dann habe ich das in einer Woche wieder drin.
Also okay, das ist mein Sachen. Aber wenn wir das jetzt auf die Klimakleber übertragen, könnte man das natürlich genauso sagen. Wir kleben einfach überall die Leute dran, dann müsste die Bundesregierung, wir kleben einfach alle Kreuzungen zu, dann kann die Bundesregierung ausrechnen, wie viel Verlust gesamtwirtschaftlich passiert. Oder wir beschmieren das Brandenburger Tor und die Weltzeituhr und die Frauenkirche und die Albrechtsburg. Ja, und dann kann sich die öffentliche Hand ausrechnen, wie viel das auf Dauer kostet.
Volkswirtschaftlich. Ich weiß nicht, ob du da nicht Äpfel mit Birnen vergleichst. Das ist natürlich schön aufgemacht und schön eine Art von Rechtfertigungssuche. Aber ich weiß nicht, es ist natürlich was anderes. Ja, das eine ist die direkte Auswirkung auf das Unternehmen, in dem die beschäftigt sind. Und wo man sagt, das ist der Grund, dass ich diese Arbeitsleistung für euch mache. Der Klimakleber macht keine Arbeitsleistung. Ja, der handelt meines Erachtens sogar mit strafbaren Mitteln, um dort Folgen herbeizuführen. Hier ist es so, dass einfach die Arbeitsleistung der Mitarbeiter eingestellt wird und die Folgen dann auftreten. Das heißt, ich darf Mittel und Zweck wahrscheinlich nicht verwechseln an der Stelle. Und das mache ich dann ein bisschen, wenn ich dieses Argument so vorbringe.
Ja, aber demokratisch ist es, oder?
Das ist auch wieder schwierig. Also wenn ich sage, dass es eine Art von Protestform ist, ja, wäre es demokratisch. Ich mache immer dort die Grenze, wo ich in Strafbarkeitselemente gehen würde. Das heißt, bei einem Streik, wo ich schlichtweg nicht zur Arbeit komme, mache ich keine Handlung, sondern ich mache nur nichts. Und dann habe ich eine Auswirkung auf das Unternehmen. Das ist keine strafbare Handlung. Dass die Züge nicht fahren, okay, das ist dann die Folge dessen, das belastet mich auch. Aber wenn ich mich hinsetze und klebe und ich setze mich vor jemand und ich nötige den, dass er nicht weiterfahren kann, dann könnte man über eine strafbare Handlung nachdenken. Und ganz offensichtlich diese neue Umstellung des Protestes dahingehend zu, ich bemale Dinge, dann bin ich in strafbaren Handlungen, dann bin ich bei Sachbeschädigung mit Riesenkostenaufwand, der dort sozusagen zur Behebung wieder führen kann, dann bin ich tatsächlich bei einem Mittel, das eine strafbare Handlung ist, und dann bin ich nicht mehr beim demokratischen Protest. Dann verlasse ich bewusst demokratische Ebenen, und du hast vorhin das Wort Erpressung genannt, um ein Ziel zu verfolgen. Und da steige ich dann aus und sage, dann wird es auch juristisch bedenklich, weil ich mich dann tatsächlich abhebe oder wegbegebe von den demokratischen Grundsätzen, wo wir uns zumindest hier im Raum einig sind, dass wir die immer beibehalten wollen, egal was. Das ist so eine goldene Regel. Ohne dass, wenn ich mich da rausbegebe, dann entziehe ich mich ja auch dieser Form des Zusammenseins.
Ja.
Und das glaube ich tatsächlich, dass das dort erfolgt wird.
Ja. Was würdest du machen, wenn deine Kinder streiken und die Spülmaschine nicht mehr ausrollen?
Das ist natürlich immer so. Natürlich reden wir über Sanktionen. Ja, also dann entfällt. Dann gibt es kein Taschengeld oder, jetzt mal rein theoretisch gesagt, würden wir immer über Sanktionen gehen. Also es ist, glaube ich, nicht anders als über den Bereich, über den wir jetzt reden. Wir reden über Sanktionen und würden genau das auch verfolgen und dann sagen, also ihr habt euch rausbegeben aus unserer demokratischen Absprache, wie das sozusagen erfolgen soll, dass ihr was bekommt. Und dann gibt es eine Sanktionierung und dann muss man gucken, welche Sanktionierung ist angemessen. Ja, und dann sind wir wieder dabei in der Frage, wenn ich das nicht mache, habe ich auch eine Protestform bei meinen Kinder jetzt egal oder wer auch immer. Ne? Und dann muss ich halt damit umgehen mit den Folgen. Wäre es folgenlos und ich würde genau das sozusagen gewähren, was der Wille ist, dann würde ich mich noch viel angreifbarer machen, weil dann immer zu solchen Mitteln gegriffen werden würde. Und das, glaube ich, ist jetzt wieder umgezont auf unser Thema heute, auf den Staat, wie der damit umgehen soll, mit solchen Mitteln zur Handlung hin. Wenn ich positiv mit Lobbyismus arbeite, dann agiere ich vielleicht auch mal in dem Sinne. Aber wenn ich so unter Druck gesetzt werde, durch solche Mittel, dass irgendwann dann auch gesagt wird, okay, dann gehe ich auch mit Sanktionierung rein und erkenne das Ganze nicht an. Und ich würde auch nie dazu kommen, wenn jemand mit so einem unrechtmäßigen Mittel was verlangt, dass ich das dann im Nachgang noch geben würde wieder. Ja, also auch die Nachwirkung. Und da sind wir bei der Frage, wie gehen wir um mit solchen Protesten oder mit solchen Formen, die man eigentlich denken könnte, wir sind eine pluralistische Gesellschaft, können wir das aushalten oder sollten wir rechtsstaatliche Mittel auch damit einsetzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und meine, die Bundesländer beantworten die sehr unterschiedlich. Ja. Wir haben ja in Bayern, werden die ja als terroristische Vereinigung, als terroristische Vereinigung werden sie doch nicht gesehen. Ne? Aber als
aber Präventivgewahrsam ist recht zulässig dafür.
Ja. Genau, wird das ja sehr stark propagiert. Ja. Also ich hoffe, dass es irgendwann wieder abklingt, diese und ich sehe die Gefahr, die immer wieder auch heraufgeredet wird. Das würde eine Klima-RAF werden, sehe ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, dazu sind die jetzt doch nicht extrem genug. Aber insgesamt finde ich, ist schwierig.
Ja, genau, ist schwierig. Wir werden jetzt keine Optimallösung dafür finden, aber ich finde auch gut, dass wir nochmal kurz über die Entwicklungsansätze sprechen. Und das wird uns bei den nächsten Themen genauso treffen. Jetzt, weil wir ganz kurz schon in dem Thema Sanktionierung waren, da würde ich gerne auch mit dir mal in Ruhe drüber sprechen. Das werden wir bestimmt in der Podcast-Folge nochmal machen. Wie wollen wir mit Bestrafung überhaupt umgehen? Was sozusagen ist denn überhaupt gerechtfertigt, aus welchen Gründen wir jemanden sanktionieren und wie sanktionieren? Da weißt du ja genau, dass ich als Jurist dann natürlich eine relativ abweichende Auffassung habe zu dem, was die große Bevölkerungsmenge denkt. Und ich mich aber gerechtfertigt halte, weil ich mich dann natürlich da hinsetze und sage, ich bin Jurist, ich kann euch das rechtlich erklären. Wobei ich ganz oft in Diskussionen eben merke, dass wir da zu weit weg sind von, ich sag immer, dem Otto Normalbürger an den Stellen. Aber da können wir auch gerne nur eine Runde dazu drehen. Das wird sehr, sehr spannend werden. Und wir hier aber noch einen Schritt weiter gehen, indem wir nämlich nicht nur sanktionieren, sondern die präventiv sanktionieren, wo ich auch nur annehme, dass derjenige sich zur Sicherheitskonferenz in München oder zu irgendeiner Handlung festkleben wird, dass ich den eben mehrere Tage lang einkassiere und den wegschließe, damit er sich nicht festkleben kann. Und da muss ich sagen, bin ich auch, das ist dann schon wieder schwierig, weil ich dann natürlich, was du vorhin gesagt hast, mit dieser Terrorismusgleichsetzung nicht so weit weg bin von dem, was wir tatsächlich dort abziehen oder gesetzlich zulassen.
Ja, was in totalitären Staaten ja üblich ist. Ne? Man nimmt die Leute vorher fest, damit sie nicht protestieren können und können dann das Friede-Freude-Eierkuchen-Bild zeigen.
Ja, und ist das nicht tatsächlich auch, dann habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich dächte, dass das so eine Entwicklung aus der RAF-Zeit gewesen ist, dass wir dort eben auch bestimmte Gewahrsamsregelungen aufgenommen hatten oder Kontaktbeschränkungen selbst damals sogar zu Anwälten gab in Festsetzungen und so weiter. Also da kommt man so eine Tendenz wieder ein bisschen hin. Wir fordern ja immer, und das ist ja auch populär an den Stellen, wir fordern immer Erhöhungen von Strafen. Wir fordern immer, also wir müssen den Strafrahmen erhöhen und dann kommt immer die Aufforderung an die Richter. Ihr Richter, ihr müsst natürlich auch da mehr sanktionieren und da reingehen. Also das ist eine gesonderte Thematik, ja, wo ich glaube, das wird ganz schwierig zu sein. Wie wollen wir damit umgehen?
Aber da sind wir schon beim anderen Thema, beim ganz anderen Thema. Wir versuchen in diesem Podcast Denkanregungen zu geben. Wir werden keine Lösungen finden. Wir werden auch keine Wahrheiten verkünden. Ja. Aber wir werden weiterhin in unseren Familien doch schauen, wie da die Lobbyarbeit sich fortentwickelt. Und wir werden versuchen, unsere Kinder und auch unsere Studierenden zu demokratischem Einfluss zu bringen, oder?
Genau, das finde ich ganz wichtig, dass wir das immer aufrechthalten und versuchen, auch nicht Lösungen von oben vorzugeben, sondern einfach Denkanregungen mitzugeben und zu sagen, ja, wo kann das hinführen? Eine ganz wichtige, sowohl beim Lobbyismus als auch bei den Streit- und Streikformen, über die wir gerade gesprochen haben, finde ich, dass wir wieder dazu kommen müssen, mehr miteinander zu reden. Ja, und dass keinem, weder dem Staat noch den, ich sag mal, diejenigen, die davon betroffen sind, geholfen ist, wenn wir das weiter eskalieren lassen. Ja. Ja, ich habe so das Gefühl in letzter Zeit, wir befinden uns auf einer Art von Spirale hin zu immer mehr Eskalationspotenzialen untereinander. Und das soll, glaube ich, ein Ziel sein, wo wir uns beide schon immer einig waren und auch einig sein werden, dass wir über Kommunikation und offene Gespräche viel mehr bewirken können als über Gewaltaufrufe oder Eskalationshandlungen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man für sich auch immer ruhig bleibt und auch wenn man mal verärgert ist über bestimmte Situationen, da dann immer versucht, in den Diskurs wiederzutreten.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Daniel. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.